Es ist quasi zum einen so gemeint, dass natürlich dieses Abenteuer direkt bei uns stattgefunden hat, direkt in der Nachbarschaft, und dass wir da was übersehen haben, jahrelang, was die ganze Zeit da war. Und in einer Nacht haben wir diesen Entschluss gefasst und sind da rein und sind in eine Schattenwelt, die wir dort betreten haben, die ganz anders war als alles, was wir bisher kannten. Eine Art und Weise, wie eine Glasscheibe brechen kann. Beton, den wir als was ganz Solides, Festes ansehen, und dann bricht ein Farm diesen Beton auf. Das ist einfach irre. Dann kommt diese Schwere der Entscheidung und liegt auf den Schultern von einem. Und man stellt fest, man ist eigentlich schon begraben. Wenn wir jetzt die falsche Entscheidung treffen, kommen wir hier nicht mehr raus.
Wir finden halt auch die ganz persönlichen Dinge, die Familienfotos und alles Mögliche in die Richtung, was noch da ist. Wie kann das sein, fragt man sich dann natürlich. Und oft ist es halt auch so, dass sich dann eben die Familien entfremdet haben, weil dann der Fokus oder die Prioritäten dann eben doch vielleicht eher auf anderen Dingen lag, wie eben die materiellen, aber das Persönliche, das Soziale, das Zwischenmenschliche war dann irgendwie nicht so wichtig. Und dann siehst du, dass so diese ganzen Willen mit allen Dingen zurückbleiben. Aber natürlich heißt es nicht, dass es dann nicht wert ist, diese Geschichten zu erkunden oder zu erzählen. Und da sehen wir uns dann auch ein bisschen.
Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christo Förster und ich habe heute zwei Typen zu Gast, die wirklich unglaublich spannend sind. Und zwar sind das Marco Gasparic und Till Aufschlager. Die beiden haben einen YouTube-Kanal, Broken Window Theory, indem sie berichten von ihren Abenteuern abseits ausgetretener Pfade. Und dieses abseits ausgetretener Pfade ist jetzt nicht nur eine Floskel oder einfach so dahingesagt, sondern die beiden gehen wirklich dorthin, wo zum Teil jahrelang niemand mehr war. Marco und Till verstehen sich als Jäger verlorener Orte. Das sind meist Gebäude, Strukturen, die seit langer Zeit verlassen sind, die sich die Natur zum Teil auch zurückerobert und an denen oft eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, wo natürlich oft auch sehr viel Geschichte drinsteckt und zu entdecken ist. Lost Places werden diese Orte auch genannt. Witzigerweise, obwohl das ein englischsprachiger Begriff ist, vor allem im deutschsprachigen Raum und international gar nicht so. Diese Szene ist aber riesig groß und wächst immer mehr. Allein Marco und Till haben fast 400.000 Follower auf YouTube und machen ihre Videos und Berichte mittlerweile auch auf Englisch, weil diese Community ebenso international ist. Die beiden kommen aus Leipzig und ich freue mich total, dass ich mit ihnen über dieses Thema sprechen darf, weil sie eine ganz tolle Haltung haben, mit der sie daran gehen und mit der sie diese Orte erkunden. Ihr dürft jetzt dabei sein, wie die beiden Bilder im Kopf entstehen lassen. Wenn ihr diese Bilder aber auch noch einmal gedruckt sehen und wirken lassen wollt, dann holt euch den Bildband, der gerade jetzt in diesen Tagen erscheint. Jäger der verlorenen Orte. Abenteuerliche Reisen zu faszinierenden Lost Places in Europa. Bei National Geographic von Till Aufschlager und Marco Gasparic. Alle Infos zu diesem neuen Bildband, die bekommt ihr natürlich in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Da packe ich euch natürlich auch nochmal rein, den YouTube-Kanal von Till und Marco, wo diese Bilder dann nochmal in Bewegung kommen und wirklich, wirklich es wert sind, sich die anzuschauen. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Da findet ihr jede Woche Inspiration zu den Themen aus den Podcast-Folgen und darüber hinaus. Das Gespräch jetzt gleich, ich habe es gesagt, ist wirklich spannend. Nicht nur aufgrund der Erlebnisse der beiden, sondern natürlich auch aufgrund der Fragen, was dürfen wir überhaupt, wenn wir vergessene Orte erkunden wollen? Wie ist die rechtliche Lage? Wie setzen sich die beiden über die rechtlichen Vorschriften hinweg oder auch nicht? Warum und wie? All das klären wir in dem Gespräch. Es ist aber nochmal wichtig zu sagen, und Marco wird es auch nochmal wiederholen, dass das hier keine rechtliche Beratung ist. Dass natürlich jede und jeder für sich selbst entscheiden muss, wie sie oder er mit den rechtlichen Regeln, mit den Vorschriften umgeht. Es gibt Gefahren beim Erkunden verlassener Orte, auch über die sprechen wir. Aber unabhängig davon, welche Entscheidung ihr für euch trefft, ist es einfach wirklich interessant, den Geschichten der beiden zu lauschen. Und ihr werdet schnell merken, dass dieses Entdecken eine ganz besondere Magie entfalten muss. Wir gehen gleich rein, atmen aber vorher noch einmal kurz durch. Präsentiert wird diese Folge von Oberstaufen im Allgäu, einer der grünsten Regionen Deutschlands. Außerdem seit 1969 heilklimatischer Kurort und einziges Schrotheilbad weltweit. Die Marktgemeinde Oberstaufen ist vom Deutschen Wanderinstitut auch als Premium-Wanderort ausgezeichnet. Es gibt 4 Premium-Wanderwege in der Region, unter anderem der sogenannte Luftige Grat, der aktuell auf der nominierten Liste für Deutschlands schönsten Wanderweg 2024 steht. Der Weg führt von der Bergstation der Hochgratbahn zur Bergstation der Imbergbahn und bietet Ausblicke über die Nagelflugkette, die Allgäuer Alpen bis zum Bodensee und zur Zugspitze. Ihr könnt in Oberstaufen in verschiedenen Angeboten mit Naturpark-Rangern und Förstern unterwegs sein. Ihr könnt vor allem auch gut essen, bei feinstem Ausblick auf rund 40 Alphütten. Alpe nennt man im Allgäu übrigens das, was in den meisten anderen Bergregionen als Alm bekannt ist. Oberstaufen liegt nur 170 Kilometer von München entfernt und lässt sich auch wunderbar mit dem Zug erreichen. Wenn ihr euch genauer ansehen wollt, was Oberstaufen alles zu bieten hat, dann guckt vorbei auf oberstaufen.de. Einen wunderschönen guten Tag, Till, einen wunderschönen guten Tag, Marco. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden hier heute zu Gast seid.
Hi Christo.
Grüß dich, hallo.
Wir sind international heute. Till, du sitzt in Brasilien. Erzähl mal kurz, was machst du da, wo sitzt du genau, wie sieht das da aus, wo du sitzt?
Momentan sitze ich in meinem 8 Quadratmeter Zimmer, was ich mir tatsächlich noch mit einer weiteren Person teile. Bin im Süden an der Küste in Floripa, dem allgemein quasi sicheren Teil von Brasilien, kann man meinen. Und meine Freundin macht ja gerade ein Auslandssemester. Und deswegen habe ich quasi jetzt meinen Arbeitsplatz erstmal hier rüber verlegt und bin für 3 Monate da und arbeite aber trotzdem noch die Zeit einfach mit Marco weiter zusammen.
Du hast mich schon vorgewarnt, es könnte sein, dass Affen übers Hausdach laufen und es ein bisschen Hintergrundgeräusche geben kann. Ja, also wenn das so ist, dann wissen wir schon mal Bescheid.
Ja, also ich werde regelmäßig früh um 6 geweckt von den Affen. Die kommen eben jeden Morgen aus dem Dschungel. Ich wohne quasi direkt am Stadtrand. Ich schaue wirklich vom Balkon in den Dschungel rüber. So eine kleine geteilte Community mit den Locals, die hier noch wohnen. Also meine Freundin und ich sind hier die einzigen Gringos sozusagen. Fügen uns ja aber ganz gut ein, abgesehen davon, dass wir blenden, wenn die Sonne scheint. ja, und die Affen, die kommen früh um 6 rum und die Häuser hier sind einfach so undicht gebaut, sag ich mal, dass du schaffst es nicht, die Balkontür so zu schließen, dass sie abschließt. Und genauso sind auch die Dächer einfach extrem dünn. Und wenn da so ein 8 Kilo Affe drauf springt, dann reicht es, um dich zu wecken. Ansonsten wird hier gerade noch gebaut und ich wohne mit 8 Leuten zusammen. Also wenn man gelegentlich mal einen Hammer hört oder irgendwelche Tiere schreien, dann bitte ich das zu entschuldigen.
Ja, wir stellen uns einfach vor, das wären Affen. Ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Ja, auch wenn es vielleicht der Wecker ist, der ein bisschen rumklappert.
Ja.
Marco, wer läuft bei dir übers Dach und wo sitzt du?
Ich bin derweil in Leipzig, also in unserer Homebase. Wir wohnen hier beide. Wir wohnen nicht zusammen, aber wir sind quasi Nachbarn, kann man sagen. Es sind, ich würde sagen, mit dem Fahrrad 5 Minuten, die uns voneinander trennen. Und ich bereite mich auch gerade vor auf einen Sommer voller neuer Abenteuererkundungen. Und derweil gibt es natürlich jede Menge Material aus den letzten Jahren von dem Projekt von Till und mir, was jetzt noch nachbearbeitet werden muss.
Wie lange kennt ihr euch schon, Marco? Seit wann seid ihr gemeinsam unterwegs da draußen?
Wir kennen uns auf jeden Fall schon seit der Schule. Ich würde sagen, seit dem Gymnasium 5. Klasse, was jetzt schon sehr, sehr lange her ist. Ich kann das nicht zurückrechnen, aber in der Schulzeit haben wir uns kennengelernt und dann schon angefangen, in den oberen Stufen, den späteren Klassen zusammen erkunden zu gehen. Das hat sich auch eher so durch Zufall ergeben, dass wir so in eine ja, Bruchbude bei uns in der Nachbarschaft eingestiegen sind. Und seitdem hat uns das Thema Lost Places gepackt und fesselt uns bis heute und wird uns auch noch weiter begleiten. Also lässt uns nicht los.
Ja, das ist natürlich das Thema jetzt, über das ich mit euch auch sprechen möchte. Lost Places erkunden, finde ich auch ein schönes Wort. Ja, also erkunden gehen, darum geht's natürlich bei diesem ganzen Thema. Aber lass uns doch mal über den Begriff nochmal sprechen. Lost Places, was heißt es eigentlich? Ist ja ein Begriff, den viele schon gehört haben, der aber auch immer also mit bestimmten Dingen verbunden wird. Ich glaube, manchmal auch ein bisschen in so ein falsches Licht dann rückt. Was versteht ihr darunter unter Lost Places und was wird allgemein oder gemeinhin darunter verstanden?
Ja, da würde ich gerne die Gegenfrage stellen, was bedeutet denn Lost Place für dich? Weil die Sache ist, wenn wir mit Menschen darüber sprechen, die haben oft ganz, ganz andere Vorstellungen als wir zu dem Thema, weil die, ich meine, jeder kennt so verlassene Bruchbuden bei sich in der Nachbarschaft, so heruntergekommene Häuser, die einfach auch, ich würde sagen, für die meisten einfach nicht schön sind. So, für uns hat das aber was ganz anderes. Wir sind in ganz Europa unterwegs und erkunden diese verlassenen Gebäude, die einfach krass abwechslungsreich sind, krass ästhetisch, die, wo zum Beispiel die Natur sich diese Orte zurückerobert und durch diesen Verfall sich Motive bilden, entstehen, die man sonst außerhalb von Lost Places nirgendwo entdecken kann. Das sind einmalige Szenerien, die uns einfach auch wirklich fesseln. Also für uns sind Lost Places, ja, ich würde auch sagen, Portale in die Vergangenheit. Klar, es sind Bruchbuden, aber es kann auch so viel mehr sein.
Vergessene Orte, wenn wir es direkt übersetzen erstmal, oder Till?
Verlorene Orte, aber man muss dazu sagen, dass dieser Begriff auf jeden Fall von der deutschen Community geprägt wurde. Also wir machen unsere Videos ja für eine internationale Community und verwenden dabei eigentlich das Wort Lost Place sehr wenig, weil die meisten anderen Mitglieder der Community wenig damit anfangen können. Prinzipiell würde ich mich da Marco anschließen in seiner Definition. Alles, was der Mensch jemals errichtet hat, also jede Art von Struktur, ob es ein Krankenhaus ist oder unterirdische Bunkeranlagen, Denkmäler, Privathäuser, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, sogar Space Shuttles, alles das existiert auch in Verlassen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das zu erkunden.
Verknüpft wird es ja oft mit, ich sag mal so, Gebäuden aus der Industriegeschichte, oft auch Militärgeschichte, also doch schon so eine harte Konnotation, ja, so sehr männlich geprägt ja auch oft. Ja. Die Prepper-Szene gibt es dann gibt es die Bushcraft-Szene, diese Military-Ausuferung, das ist schon was oft so zusammengebracht wird, aber eigentlich gar nicht zwingend dazu gehört, oder? Also Urbex ist ja auch so ein weiterer Begriff, Urban Exploration. Wie seht ihr diese Begriffe und wie seht ihr die Community? Also wie versteht ihr euch und auf der anderen Seite, wie sieht die Community, wenn es die überhaupt so gibt, aus?
Also du hast schon recht damit, dass das oft mit so einer Survival-Szene verbunden wird. Das liegt, glaube ich, daran, dass man eben sich auf kleine Missionen begibt. Und da scheint das vielen Leuten zu gefallen, so ein bisschen, na, man muss heimlich sein, manchmal muss man dem Wachschutz aus dem Weg gehen, man hat so dieses Erkundengefühl in der Schattenwelt, wo man nicht weiß, was kann passieren und so. Und ich glaube, da gefällt es vielen Leuten einfach, dieses ganze Equipment dabei zu haben, Militärhosen, Taschenlampen und überall Karabiner mit irgendwelchen nützlichen Dingen. Aber letztendlich kann man die Sache auch ganz anders angehen, so wie wir. Wir sehen uns da eher als Guerilla Preservationists, also quasi, wir versuchen diesen Ort zu erhalten. Und die Historie, das ist eigentlich der Grund, warum wir da hingehen. Es ist natürlich super spannend, das alles vor Ort zu erkunden. Hinter jeder Ecke lauert was Neues, man trifft ganz viele Dinge an, die man so nicht vermutet hätte. In erster Linie geht es aber wirklich darum, die Historie zu erhalten und vom Vergessen zu bewahren. Darum geht es uns. Aber da gibt es ganz verschiedene Ansätze.
Das stimmt. Die Community ist auf jeden Fall ziemlich groß und die wächst auf jeden Fall auch rasant. Das haben wir beobachtet, vor allem zu Corona-Zeiten, dass im deutschsprachigen Raum viele, viele Leute angefangen haben, in Lost Places einzusteigen, die zu erkunden. Und ich muss halt auch zugeben, natürlich ist es ein perfektes Corona-Hobby, Pandemie-Hobby, weil wenn man nicht mit Leuten in Kontakt kommen sollte, dann geht man natürlich dorthin, wo keine Leute sind. Und das sind eben diese verlassenen Orte. Und seitdem hat dieses Hobby auf jeden Fall ziemlich einen Zulauf und die Community ist ziemlich breit gefächert mittlerweile. Und Urban Exploration kann halt viel sein. Das heißt natürlich auf Deutsch übersetzt, die Erkundung des urbanen Raums. Und da gehört natürlich auch dazu, wir kennen auch einige, die ja sich als Roofer bezeichnen, die versuchen, auf Dächer zu kommen von Hochhäusern zum Beispiel. Das gibt vor allem im großstädtischen Raum oft, kennen wir viele Leute, die sich irgendwie versuchen, Zugänge zu verschaffen, um dann ja auf verschiedenen Dächern den Ausblick zu genießen oder dort einfach ein bisschen zu chillen. Aber ja, für uns ist es hauptsächlich die Erkundung von diesen sogenannten Lost Places.
Ja, ich habe auf Wikipedia auch ein bisschen geschaut, was ist das eigentlich, Lost Places? Und ja, das ist natürlich auch von der Definition her sehr differenziert und sehr vielfältig. Hab gelesen von einem Historiker, Peter Reed heißt der, der sagt, dass dieser Reiz des Verborgenen und des Verbotenen auch so eine tiefe Sehnsucht ausdrücken könnte, etwas Verlorenes in sich selber wiederzufinden. Da gibt's, wie gesagt, viele verschiedene Ansätze. Ihr habt es selber schon gesagt. Ich habe lange, also ich kenne dieses Thema natürlich auch schon lange so. Und ich weiß, es gibt diese Lost Places und gibt Menschen, die da losgehen und die entdecken. Ich habe aber ganz lange das Gefühl gehabt, so aufgrund dieser Konnotation mit so einer bestimmten Art des Unterwegsseins, möchte ich mich dem Thema gar nicht so richtig widmen. Jetzt durch euch habe ich aber das Gefühl so, ey, mega spannend, weil ich eben denke, dass ihr da einen ganz, ganz tollen Blick drauf habt. Und ihr habt in diesem Bildband auch textlich so einen ganz schönen Ansatz gewählt, auch wirklich tiefer zu gucken und nicht nur auf dieses, boah, wir verschaffen uns hier Zugang illegal zu irgendwelchen Orten und wir sind coole Kerle, prahlen ein bisschen mit dem, was wir dann hier auch gefunden haben, sondern es geht ja wirklich tief und ihr habt diesen Bildband auch gegliedert und ich würde ganz gerne mal schauen, dass wir über diese Gliederung vielleicht dahinter kommen, was das für euch bedeutet, auch diese Auseinandersetzung mit den verlorenen Orten. Die Einleitung hat mir natürlich sofort gefallen, weil die Überschrift der Einleitung ist, das Abenteuer vor der Haustür. Und ich mich ja seit Jahren sehr, sehr intensiv genau damit beschäftige, mit Mikroabenteuern. Also was können wir vor der Haustür erleben? Was bedeutet das für euch, vor der Haustür wirklich loszuziehen? Ist das was so ein bisschen auch aus der Not geboren war? Wir haben jetzt keine große Kohle für die großen Reisen, gerade als Jugendliche. Und dann ist das natürlich was nahe liegt. Oder wie habt ihr ja diese Magie, und ich finde, das kann man so bezeichnen, der Abenteuer vor der Haustür für euch entdeckt? Oder was macht diese Magie für euch aus?
Das Abenteuer vor der Haustür ist der gewählte Titel fürs erste Kapitel, weil es zum einen unsere erste Erkundung beschreibt und die fand völlig zufällig statt, indem wir einfach nachts rumgestromert sind und dann wirklich diese Mikroabenteuer, wie du es so schön nennst, erlebt haben, durch puren Zufall. Also wir haben ein zerbrochenes Fenster gesehen und wir haben uns einfach gefragt, warum nicht? Und dieser Grundstein für diese Entscheidung war die Neugier und das ist letztendlich die Überleitung zum nächsten Kapitel. Aber es ist quasi zum einen so gemeint, dass natürlich dieses Abenteuer direkt bei uns stattgefunden hat, direkt in der Nachbarschaft und dass wir da was übersehen haben, jahrelang, was die ganze Zeit da war und die ganze Zeit leer stand. Und in einer Nacht haben wir diesen Entschluss gefasst und sind da rein und sind in eine Schattenwelt, die wir dort betreten haben, die ganz anders war als alles, was wir bisher kannten. Dieses Erlebnis hat unseren Blick geschärft, noch weitere Abenteuer vor unserer Haustür zu suchen. Und so sind wir nach und nach dazu gekommen. Wir haben dann auch erstmal geschaut, wo gibt's noch verlassene Orte und dann, ähnlich wie du, sind wir bei Wikipedia gelandet, haben festgestellt, krass, das hat tatsächlich einen Namen, das heißt Urban Exploring, das ist eine weltweite Community und dieses Abenteuer scheint ja gar nicht nur vor der Haustür stattfinden zu können, sondern auch noch in anderen Städten, anderen Bundesländern, logischerweise, wenn man drüber nachdenkt, auch auf der ganzen Welt. Dann haben wir so Stück für Stück alle Abenteurer vor unserer Haustür quasi abgegrast, bis irgendwann nichts mehr da war oder wir nichts mehr gefunden haben. Und dann musste das Abenteuer eben vor eine andere Haustür ziehen, die um einiges weiter weg war. Und das hat uns letztendlich dazu gebracht, dass wir mittlerweile durch ganz Europa reisen.
Aber das Spannende daran ist natürlich, dass diese Lost Places, die wird es immer geben und überall dort, wo Menschen existieren. Und Lost Places werden auch immer wieder neu entstehen. Ich habe Besuch von meiner Freundin und wir sind ein bisschen hier durch die Nachbarschaft gestromert. Ich habe hier die Parks bei mir um die Ecke gezeigt und tatsächlich hat hier vor wenigen Monaten erst ein Haus gebrannt und das steht seitdem einfach leer. Das Tor war offen und wir haben uns gedacht, ja, warum gehen wir jetzt nicht einfach mal gucken? Wir gehen einfach mal auf das Grundstück, schauen uns das an, gucken, ob da jemand ist, der uns verjagt. Das gehört natürlich auch immer noch dazu, dass es alles mit einem Risiko verbunden ist. Aber das komplette Gelände war verwaist. Es war ein großer Garten. Alles wurde schon durchwühlt, geplündert, jetzt in den 2 Monaten, die das komplett leer steht. Aber es gab noch extrem viele persönliche Sachen zu entdecken. Und das war einfach extrem spannend. Das war ein Mikroabenteuer, was sich so spontan ergeben hat. Wir haben Dias gefunden von den ehemaligen BewohnerInnen, also es war ein älteres Ehepaar. Es gab eine riesige Werkstatt. Das war sehr interessant, weil der Mensch, der da gelebt hat, der ältere Herr, hatte ein Boot, an dem er da öfters getüftelt hat. Und damit war er hier im Leipziger Seenland oft unterwegs. Das Boot war leider nicht mehr da. Aber die ganzen Werkzeuge, Dias, persönliche Fotos, es war absurd zu sehen, was da alles noch zurückgelassen wurde, obwohl die Hälfte des Gebäudes abgebrannt ist. Aber Lost Places gibt es halt überall und diese Mikroabenteuer sind einfach so ein sehr schönes, spannendes Erlebnis auch einfach mal für zwischendurch.
Da drängen sich jetzt einige Fragen direkt auf. Einmal, ihr habt es schon ein paar Mal angesprochen, was darf man? Ja, also wie illegal ist es dann tatsächlich? Ist es immer Hausfriedensbruch, in ein solches Gebäude dann reinzugehen? Wann macht ihr es trotzdem oder gibt es da Kriterien, die ihr irgendwie habt, wo ihr sagt, oh, gehen wir rein, gehen wir nicht rein. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr reingeht, nur unsichtbar zu sein? Oder wie achtet ihr eben auch auf die Sicherheit? Weil es kann ja durchaus auch in so einem Haus, was gebrannt ist, dann mal gefährlich sein.
Ja, ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass wir keine Anwälte sind und keine rechtlichen Zusicherungen machen können. Also das, was wir sagen, das sind unsere Erfahrungen. Und jeder, der sich mit dem Hobby beschäftigt, sollte oder damit anfangen will, sollte sich selbst erstmal da schlau machen und recherchieren. Aber ja, Hausfriedensbruch ist auf jeden Fall ein Tatbestand, der eigentlich immer gilt, immer wenn das Gelände befriedigt ist, wenn da ein Zaun ist, selbst jetzt in dem Fall, den ich gerade beschrieben habe mit dem abgebrannten Haus. Das Tor stand zwar offen, aber trotzdem hätten wir das natürlich nicht betreten dürfen. Das war definitiv Hausfriedensbruch, weil sich trotzdem noch jemand um dieses Gelände kümmert oder es jemandem gehört zumindest. Und das ist bei allen Lost Places so. Also die heißen zwar übersetzt verlorene Orte, vergessene Orte, aber trotzdem gibt's immer irgendeinen Besitzer, eine Besitzerin. Aber in den allermeisten Fällen scheren sich diese Menschen nicht mehr um dieses Grundstück. Und das ist halt extrem schade. Und da sehen wir uns dann auch ein bisschen in der Verantwortung, wenn diese Menschen diese vielleicht kulturhistorischen wichtigen Orte verfallen lassen, dass wir dann in der Verantwortung sind, die eben auf eigene Faust zu erkunden oder zu dokumentieren, festzuhalten, so für die Nachwelt, bevor das eben komplett in sich zerfällt. Aber ja, wir hatten auf jeden Fall schon in der Vergangenheit oft Probleme mit Wachdienst, mit Polizei, mit Militär in verschiedenen Ländern. Glücklicherweise ist bisher nichts Dramatisches passiert, außer dass wir eben ein bisschen Stress hatten und ein paar hundert Euro vielleicht kumuliert über die letzten 10 Jahre bezahlen mussten. Aber das kann auch auf jeden Fall richtig schief gehen, je nachdem, was man erkundet. Gerade bei militärischen Liegenschaften, als wir das erste Mal vom Militär erwischt wurden, das war in Polen auf einem teilweise verlassenen Truppenübungsplatz. Wir haben da alte Panzer erkundet, die ja als Zielscheiben genutzt wurden oder genutzt werden von Zeit zu Zeit und haben auf dem Gelände übernachtet. Und am nächsten Morgen wurden wir quasi geweckt, weil ein riesiger Schützenpanzer auf dem Weg neben uns vorbeigefahren ist. Und da war auch ein Truppentransporter, der ihn angehalten hat. Und die Menschen, das Militär hat uns gefragt, ja, was wir da eigentlich machen. Auf Polnisch. Wir haben versucht, auf Englisch mit denen zu sprechen. Die konnten leider kein Englisch. Haben dann ihre Chefs geholt, die dann erstmal meinten, dass wir einen ziemlich großen Ärger stecken, weil die haben natürlich gesehen, dass wir da mit Kameras unterwegs sind. Und dann ist halt auf militärischen Geländen immer der Verdacht, dass wir vielleicht Spione sein könnten. Und das finden die natürlich überhaupt nicht cool. Und dann mussten wir ja die Bilder zeigen, die wir auf den Kameras hatten. Wir sollten die Bilder wieder löschen. Aber dann wurde sehr schnell klar, ja, wir sind eigentlich nur ein paar Touris so aus Deutschland, die nicht gepeilt haben, dass das ein Militärgelände ist, was man eigentlich nicht betreten darf. Ich muss auch sagen, dass da auch nirgendwo wirklich ein Zaun war oder eine Schranke, also es war relativ einfach zugänglich. Das ist halt aber immer ein Problem, dass wenn das Militär denkt, dass du ein Spion bist, kannst du relativ wenig machen. Wir hatten halt sehr viel Glück, aber es kann auch wirklich schief gehen.
Till, habt ihr goldene Regeln, wenn ihr ein solches Gebäude oder Gelände betretet, wie zum Beispiel, wir nehmen nichts mit? Oder gibt's da so einen Kodex, sag ich mal?
Genau, den muss aber jeder Mensch tatsächlich für sich selbst finden. Wir haben schon Kommentare bekommen, dass wir nicht so viel Zeug anfassen sollen, zum Beispiel, wenn wir durch private Dinge gehen, also wenn wir Fotoalben aufschlagen und mal eine Kiste öffnen und so. Prinzipiell nehmen wir natürlich nichts mit, vor allen Dingen nichts, was irgendwie von Wert ist oder den Ort für andere Lost Place Begeisterte irgendwie verunstaltet. Ja, genau. Und da ist quasi dieses, wenn wir da Detektivarbeit leisten, sag ich mal, weil wir uns ja die Historie von diesen Orten interessiert und versuchen irgendwie was über die Familie rauszufinden und so, dann gehen wir natürlich auch durch die persönlichen Gegenstände. Außerdem ist es extrem spannend, irgendwie Küchenutensilien von vor 80 Jahren in der Hand zu haben, die noch ganz anders funktionieren und alles ist mechanisch. Das ist so ein kleiner Tick von mir. Ich liebe diese so Quirle zum Beispiel, die komplett mechanisch funktionieren. Ich habe da so eine Begeisterung für, wie die das alles ohne Elektrizität noch lösen konnten. So krass. Da nehmen schon manche Leute Anstoß dran. Dann würde ich noch sagen, so gibt es den großen Unterschied zwischen Einbruch und Hausfriedensbruch. Und Einbruch begehen wir nicht, sondern dadurch, dass diese Orte in der Community bekannt sind, gibt es auch immer offene Fenster, Türen, die angelehnt sind und bei genauerem Hinkommen kommst du rein. Oder es gibt kleine Trampelpfade, denen du einfach folgen musst, dann vielleicht in den ersten Stock klettern und so. So eine Geschichten, die Eingänge sind teilweise wirklich spannend und schwierig, wo wieder dieser Missionscharakter kommt, weil man auch mal durch ein Kellerfenster rein muss oder wie in Italien bei einem Bunker, wo wir tatsächlich Stöckchen gezogen haben, weil niemand da zuerst gehen wollte. Das war so ein 40 cm hoher Kabelschacht und da musste man sich so 15 Meter durchdrücken mit irgendwelchen großen Spinnen und Dreck natürlich. Und der erste von uns, der da durch musste, der hat quasi alles abgefangen für die anderen.
In der Community sind diese Orte bekannt. Wo sind die verzeichnet? Ist das alles nur Mund zu Mund sozusagen oder gibt es da Listen? Wie finde ich solche Orte und wie gebe ich die preis? Welche gebe ich nicht preis? Ja, wie wird das weitergegeben?
Da spielt der Kodex auch zum Beispiel eine Rolle, weil durch diese unterschiedlichen Ansichten, was man in solchen Orten darf und was nicht, die sind ja theoretisch für alle da. Trotzdem nehmen manche Leute da sich was raus, was andere Leute nicht gut finden oder andersrum. Und dementsprechend wird sehr, sehr vorsichtig umgegangen mit diesen Locations. Es gab zum Beispiel mal Karten, wo einfach alle möglichen Orte verzeichnet wurden. Das fand der Großteil der Community extrem schlecht und extrem gefährlich, weil natürlich dann auch Leute hinkommen, die das nicht respektieren. Die vandalieren, klauen oder das irgendwie abbrennen. Das sind alles Möglichkeiten, die passieren können. Für uns gilt eigentlich, dass wir die Orte entweder durch eigene Recherche finden, zum Beispiel über Stichwörter, alte Zeitungsartikel, teilweise auch Luftbilder. Also da steckt schon eine Menge Recherche drin. Mittlerweile sind wir aber mit unserem Projekt groß genug, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, dass Menschen uns da vertrauen, die wissen, wie wir mit den Orten umgehen und die dann quasi auch Informationen mit uns teilen. Und prinzipiell wissen die Locals in unterschiedlichen Ländern immer mehr als das Internet an sich. Also wenn eine alte Kirche mitten im Wald steht, dann ist es sehr schwer im Internet zu finden, aber wenn man quasi Social Media Kontakte hat und da ein bisschen rumfragt und die Leute einen unterstützen, dann bekommen wir die meisten Orte darüber zugesteckt.
Jetzt haben wir aber natürlich auch mit unserer Reichweite haben wir natürlich auch eine ziemlich große Verantwortung dann auch mittlerweile. Wir machen auch viele, viele Videos auf YouTube und wir müssen halt oder wir wollen die Orte natürlich auch von außen zeigen. Wir zeigen unsere, wie wir in die Locations reinkommen und das sind halt teilweise auch Informationen, die man nicht so einfach preisgeben sollte, weil wenn man Außenaufnahmen hat und ein bisschen Energie in Recherche steckt, kann man diese Orte eben auch finden und da müssen wir auch in der Postproduktion oft abwägen, was genau zeigen wir, wie viel wollen wir preisgeben, eben wegen dieser Verantwortung, die wir haben. Viele Leute sehen die Videos und wenn nur eine falsche Person diese Videos sieht und diesen Ort daraufhin findet, kann es halt sein, dass sie ja die Bude leer räumt und dann haben wir vielleicht ein bisschen Verantwortung daran. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, diese Orte gehören niemanden von uns. Also jeder hat da das gleiche Recht wie die anderen. Ja, also niemand kann sich da wirklich was rausnehmen und sagen, dass diese Handlung genau die richtige ist. Aber wir versuchen, den Respekt, den wir vor Ort haben, auch in unseren Videos mit unterzubringen. Und deswegen versuchen wir nicht zu viel Infos preiszugeben.
In dem Buch erzählt ihr die Geschichte von einem Ort in Luxemburg, in einem Wald, völlig unscheinbar, wo ihr hingeführt wurdet von jemandem vor Ort auch, aus der Community, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist ein kleiner Eingang, dann geht es auch runter. Und was hat sich dann da euch gezeigt sozusagen hinter diesem Eingang? Was habt ihr da erlebt, was habt ihr da gesehen?
Ja, da handelt es sich um eine alte Eisenbiene. Die war wirklich groß, sehr, sehr verwinkelt. Und das waren insgesamt 32 Kilometer Netz. Da sind wir ein bisschen blauäugig rein. Man muss sagen, das war ganz am Anfang unserer Karriere, in Anführungsstrichen. Das war der erste internationale Trip, den wir gemacht haben. Und da haben wir uns auf die Locals verlassen, was dann dazu geführt hat, dass wir in einer Gruppe von 6 Menschen da rein sind. Und es war super spannend. Also du musst dir vorstellen, das ganze Ding war so runtergekommen, dass wirklich teilweise wie in Indiana Jones Film so Stützbalken schon zerbrochen sind. Wir haben Zäune gefunden, die das Geröll vom Runterfallen hindern sollen. Und wenn du die angefasst hast, sind die einfach zerbröselt. Das war wirklich irre und es hat sich immer weiter so angefühlt, als ob man in so ein nasses Grab runtergeht, je weiter wir dort nach unten sind. Und es waren teilweise Gänge, die waren nur 2 Meter groß, teilweise auch mal 6 Meter große Stollen nach oben, nach unten. Es gab Leitern, die dich in eine komplett neue Etage geführt haben. Wir haben Fledermäuse gesehen, alte Lohnstränge, alte Stiefel und anderes Equipment, alles, was da rumlag. Dementsprechend sind wir lang drin geblieben, haben extrem viel erkundet. Das war dann auch der ausschlaggebende Punkt für diese kritische Situation, haben dann Spuren gefunden von Fahrzeugen. Und um diesen verlassenen Ort hat sich immer dieser Mythos gerankt, dass da noch alte Bergwerkfahrzeuge drinstehen. Und es gab so diesen einen Explorer, der das gefunden hat, wenn ich mich richtig entsinne, und davon Fotos hochgeladen hat, aber eben nicht preisgegeben hat, wie kommt man dahin. Und die Locals sind mit uns immer tiefer in die Mine rein, bis wir letztendlich auch eine Grenze passiert haben, wo sie selbst noch nie waren. Und dann haben wir diese Spuren gefunden. Und die Logik ist ganz einfach. Du folgst den Spuren und kommst bei den Fahrzeugen raus. Natürlich gehen die Spuren auch mal mehrere Gänge lang und so weiter. Und dann haben wir so auf einmal angefangen, die Gruppe zu trennen, Erkundungsgänge in verschiedene Gänge zu machen. Und das wurde uns allen immer, immer unwohler, weil wenn du dich da unten trennst, vor allem mit dieser Vorbereitung, die wir hatten, jeder irgendwie eine Flasche Wasser mit und eine Banane, keine Ersatzlampen, das war wirklich so blauäugig, dort reinzugehen, weil wir auch diese schiere Größe nicht erwartet haben. Ja, und dann wurde das Ganze immer aufgehitzter, weil die Locals so nah dran waren an diesem Fund, den sie unbedingt machen wollten. Und für uns war das aber komplett neu und wir haben nach 4 Stunden gesagt, ich glaube, an dem Punkt drehen wir jetzt mal um. Da gab es den ersten Diskurs, ob man jetzt wirklich umdreht oder nicht, aber letztendlich hatten sie die Verantwortung für uns und deswegen haben wir gesagt, okay, an der Stelle kehren wir wieder um. Und dann war alles gut, wir waren entspannt, bis wir zu einer Kreuzung gekommen sind, wo die Locals gesagt haben, nach links. Und einer unserer Freunde hat vorher eine kleine Karte gezeichnet als Backup in so einen winzigen Notizblock mit Kuli, einfach nur an den Kreuzungen immer vermerkt, hier liegt eine umgekippte Lore, da sind wir nach links und so eine Geschichte. Also wirklich über 10 Seiten gekritzeltes Papier. Da ist auch ein Foto im Buch drin, damit man eine Vorstellung davon bekommt, wie schlecht diese Karte war. Aber die hat uns letztendlich das Leben gerettet, weil wir an dieser Kreuzung standen und die Locals, die Leute, die uns führen sollten, felsenfest davon überzeugt waren, dass wir links gehen müssen. Und wir haben gesagt, nee, wir müssen geradeaus. Und dann kommt diese Schwere der Entscheidung und liegt auf den Schultern von einem. Und man stellt fest, man ist eigentlich schon begraben. Wenn wir jetzt die falsche Entscheidung treffen, kommen wir hier nicht mehr raus. Man hat keinen GPS-Punkt auf der Karte wie bei Google Maps, der einem zeigt, wo genau bin ich hier, sondern an jeder Kreuzung, an jeder Abzweigung musst du den richtigen Weg nehmen. Und dann haben wir diskutiert und irgendwann haben wir uns dafür entschieden, einfach der Karte zu folgen, haben das gemacht und sind dann auch nach 1 Stunde einfach stumm geradeaus laufen und dieser Karte folgen rausgekommen. Aber das war so ein Moment, wo die Locals einem den Ort zeigen können, aber trotzdem eventuelle Gefahren nicht abschätzen. Deswegen sollte man sich da schon immer gut drauf vorbereiten und auch ein bisschen abschätzen, was kann man machen, was kann man nicht machen.
Ja, das war auch zu Anfang unserer Karriere, wie Till sagt, das ist 7 oder 8 Jahre mittlerweile fast her. Wir sind da wirklich blauäugig rein, um nochmal ein Bild von dieser Dimension, dieser Mine zu bekommen. Also es war in Luxemburg, ja, aber wir sind unterirdisch auch, haben wir die Grenze nach Frankreich passiert. Also so riesig war das. Ich meine, das hätte halt auch wirklich das Ende unserer Karriere sein können. Nur wir sind da wirklich nur wieder rausgekommen, weil unser Freund so schlau genug war, diese Karte anzulegen. Und er hat das eben auch nur gemacht, weil wir am Abend zuvor, als der Local, wir haben bei ihm übernachtet, uns von dieser Mine erzählt hat, hat er auch nebenbei erwähnt, dass ja zwei andere Jugendliche in der Mine vor wenigen Monaten erst verschwunden sind. So, deswegen sind wir schon mit einem mulmigen Gefühl rein, aber es war halt jugendlicher Leichtsinn, weswegen wir uns nicht noch weiter vorbereitet haben. Aber zum Glück hat unser Freund mitgedacht und hat sich dann eben ja, diesen kleinen Notizblock und den Stift eingepackt. Sonst ja, wäre das vielleicht wirklich unser Ende gewesen.
Macht ihr es heute anders? Also trefft ihr Sicherheitsvorkehrungen, so Standards? Habt ihr immer ein bestimmtes technisches Gerät dabei oder irgendwie ein Notrufsignal oder irgendwas?
Also so Gasmessgeräte haben wir nicht, weil wir seitdem keine Minen oder Stollen mehr erkundet haben. Was wir immer machen, sobald wir unter Tage gehen, also das sind jetzt meistens Bunker, die sind auch sehr, sehr überschaubar. Die haben ja sogar Orientierungssysteme. Wir sagen auf jeden Fall immer Menschen Bescheid, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie nichts von uns hören, Einsatzkräfte verständigen sollen oder jemand anderen vorbeischicken. Wir schicken die Location natürlich mit dazu, wir nehmen ausreichend Verpflegung mit. Es gibt auch noch einige andere Gefahren, gerade so in Bunkern, die man auf jeden Fall beachten sollte. Das sind zum Beispiel Schadstoffe, das ist allgemein ein Riesenthema beim Ölwechseln. Das sollte man beachten. Man kann auf Schrottdiebe treffen, da hatten wir eine interessante Geschichte in Kroatien, in einem Bunker.
Was ist da passiert?
Ja, das war ziemlich großer Kommandobunker aus den Zeiten von Jugoslawien und das war auch auf militärischem Gebiet, deswegen sind wir da super vorsichtig unterwegs gewesen, weil wir dachten, dass da vielleicht hin und wieder noch patrouilliert wird. Und dann irgendwann, nachdem wir da eine Stunde drin waren in dem Bunker, das war wirklich sehr, sehr groß, dachten wir, wir hätten Stimmen gehört. Auf einmal sind wir dann verstummt, um nochmal genau zu horchen. Wir waren uns unsicher, ist da in der Ferne was? Auf dem Level unter uns hören wir da was? Und dann dachten wir, also hatten wir erstmal großes Kopfkino. Also wer kann das sein? Ist das Militär? Inspizieren die den Bunker? Das würde wenig Sinn machen, aber vielleicht wurden wir gesehen auf dem Weg dahin. Sind es andere Entdecker? Aber dafür ist der Ort nicht unbedingt bekannt genug. Und dann dachten wir, das Wahrscheinlichste sind ja Schrottdiebe aus der Gegend. Und da weißt du natürlich auch nicht, wie wird so eine Begegnung ablaufen, weil die ja dann natürlich auch kriminell unterwegs sind, wissen wir nicht, wie sie dann agieren würden, wenn sie uns sehen. Wir haben uns dann also, die haben die Lichter ausgeschaltet, haben uns vorsichtig in die Richtung des Geräuschs getastet, um überhaupt sicher zu gehen, war da irgendwas, und wir haben definitiv Geräusche gehört. Und dann sind wir angekommen an der Quelle des Geräuschs. Wir waren zu dem Zeitpunkt sicher, ja, das kann eigentlich kein Mensch sein, dafür ist das zu repetitiv, haben das Licht angemacht. Und dann waren wir in diesem großen Kommandoraum mit diesen großen Schalltafeln, teilweise geplündert schon. Und es ging über 3 Stockwerke, dieser Raum. Und dann hat's von der Decke einfach getropft, aufgrund der Feuchtigkeit dort unter Tage. Und es ist auf so einem Metallblech gelandet. Und durch dieses Echo, was durch den ganzen Bunker geheilt ist und verzerrt wurde, klang es wohl ziemlich komisch. Dazu kam noch der Wind, der durch den ganzen Bunker gezogen ist. Das waren dann, war vielleicht die Erklärung für die Stimmen. Also waren wir dann wirklich komplett alleine, aber wir dachten für einen Moment, dass da jemand mit uns unter Tage ist.
Aber solche Begegnungen gibt's ja mit Sicherheit auch. Habt ihr doch auch schon gehabt, oder?
Es ist auf jeden Fall eine Risikoquelle. Also wenn man sich die Lost Places wirklich vorstellen kann als Schattenwelt der Gesellschaft, sage ich mal, dann werden die natürlich für die verschiedensten Dinge verwendet. Also die bieten zum einen obdachlosen Menschen Obhut. Die sind auch ein Space, wo Leute Drogen konsumieren können. Die können auch für Drogenhandel oder Verstecke oder sogar Anbau benutzt werden. Also wir haben einmal eine verlassene Cannabisfabrik in einem Keller einer Villa gefunden zum Beispiel. Da waren wir sehr glücklich darüber, dass die wirklich schon verlassen war. Stell dir mal vor, du erkundest sowas und obwohl, da wird's wahrscheinlich nicht mal reinkommen, aber auf einmal stehst du so 3 Jungs mit einer Pistole gegenüber. Dann bist du einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Natürlich gibt es dann auch die Schrottdiebe. Das sieht man sehr, sehr häufig. Und wenn du jetzt in so einem Bunker bist, hast du nicht wirklich die Möglichkeit zu fliehen. Und wir haben ja auch Kamera-Equipment dabei, das wäre quasi leichte Beute. Also jemand, der seinen Lebensunterhalt damit verdienen muss, Edelmetalle aus Kabeln rauszuschmelzen, der wird liebend gerne 2 Touris seine Kameras abnehmen. Dementsprechend ist die menschliche Komponente quasi eine Gefahr in Lost Places. Eine weitere sind die angesprochenen Schadstoffe. Das reicht von Asbest, Schimmelpilze, sogar Taubenkot und Brandrückstände. Das sind alles toxische Stoffe, die man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen sollte.
Ihr seid dann mit Masken unterwegs teilweise?
Teilweise, genau. Also man muss da stark differenzieren, ob das jetzt wirklich relevant ist. Eine FFP3-Maske muss es sein. Wenn man jetzt eine FFP2-Maske aufsetzt, dann bringt die einem nichts gegen Asbest. und auch nicht gegen die anderen Geschichten. Aber es muss natürlich nicht in jedem Ort sein. Also wenn die Orte gut durchlüftet sind und sich nicht um Industrie handelt, oder andere Anlagen, wo Asbest zum Beispiel vermutet werden kann, dann muss das nicht unbedingt sein. Aber an gewissen Orten ist es schon sehr, sehr ratsam. Dann gibt's noch in anderen Ländern natürlich die Komponente von wilden Tieren. Streunerhunde, die sehr aggressiv sein können. In Rumänien, als wir in den Karpaten unterwegs waren, hatten wir das Risiko von Bären. Da haben wir zum Glück keine gesehen, aber das ist der Raum in Europa, wo die meisten Braunbären leben. Und wir waren da wirklich, wirklich tief drin, wo eigentlich keine Zivilisation mehr drumherum war. Wir haben da auch übernachtet und so, da muss man natürlich sein Essen dementsprechend verpacken, dass es nicht gewittert wird. Was gibt es noch?
Ja, ich finde, wir sollten nochmal mehr über Asbest und diese Gefahren sprechen, diese toxischen Stoffe. Wir haben am Anfang unserer, als wir angefangen haben mit Urbex und der Erkundung von Lost Places, halt viele Fehler gemacht. Wir haben schon einiges genannt jetzt mit der Minenerkundung und haben auch nicht so sehr eben auf mögliche Gefahren wie Asbest geachtet. Und das sehen wir jetzt richtig viel bei Leuten, die vielleicht aktuell mit dem Hobby anfangen oder die dieses Hobby schon seit Jahren betreiben, dass sie sich nicht ja genug schützen, obwohl das eben wirklich sehr, sehr große und fast immer präsente Gefahren sind. Und jetzt haben wir natürlich das Glück, dass Till mit seinem Hintergrund im Studium als Umweltingenieur da auch viel Erfahrung hat, was eben diese Schadstoffe angeht. Also vielleicht können wir den Podcast nochmal nutzen, Till, als Quelle, um darauf aufmerksam zu machen, auf die Gefahren von Asbest.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Woher weißt du denn, ob da in so einem Gebäude Asbest ist oder nicht? Gibt es da irgendwelche Marker für sozusagen, also Hinweise darauf, Till?
Ja, also wenn man in Ostdeutschland erkundet, zum Beispiel zu Zeiten der DDR, war das natürlich ein sehr, sehr beliebtes Mittel, was verbaut wurde. Das kommt einfach davon, dass Asbest die Eigenschaft hat, zum Beispiel sehr brandresistent zu sein. Es kann aber auch in Beton mitverwendet werden und als Wellblech. Überall findest du eigentlich Asbest. Du kannst es ganz gut erkennen, da ist es am besten. Es bringt nicht so viel, wenn ich das beschreibe, sondern eher sich diese Baustoffe mal anzuschauen und dann immer einfach aufmerksam zu schauen, könnte das hier sein oder nicht. Das große Problem mit Asbest ist die Art und Weise, wie das bricht. Es ist ja ein Stoff, der, wenn du dir einen Bleistift vorstellst und Asbest splittert, zum Beispiel hast du ein Stück Wellblech, was auf dem Boden liegt und dann trittst du drauf, dann wirbelst du Staub auf und das Asbest bricht. Und dort ist der kritische Punkt. Wenn der Raum gut durchlüftet ist, dann ist es da nicht so vorhanden, aber wenn das Orte sind, wo lange keine Bewegung war und du gehst da rein und mit deinen Bewegungen wirbelst du das alles auf, atmest du sehr, sehr viele Mikrofasern ein. Und das Problem bei Asbest ist, wenn du dir einen Bleistift vorstellst, der bricht nicht in der Mitte durch, sondern der splittet sich längs. Und dadurch entstehen winzige Mikrofasern, die sich eben in die Lunge absetzen können und dann eine Asbestose, also Lungenkrebs verursacht durch Asbest, auslösen können. Und diese Gefahren sind noch wesentlich mehr als nur Asbest. Das ist Taubenkot, seid richtig, richtig vorsichtig mit Taubenkot. Es ist toxisch, wenn ihr das ohne Handschuhe irgendwas berührt, was damit auch nur im Entferntesten in Berührung kam. Und anschließend eure Schnitte essen eine Stunde später und euch die Hände nicht desinfiziert, könnt ihr euch eine Vergiftung einhandeln. Außerdem ist es, man spürt das schon, wie das beißt und so weiter. Das ist sehr toxisch, das einzuatmen. Gerade relevant bei verlassenen Kirchen oder irgendwo im städtischen Raum, wo sehr, sehr viele Tauben sind. Betex ist eine Stoffgruppe, Brandrückstände sind das. Also alles irgendwie, wenn ihr eine alte Esse betretet oder überall bei Industrie, Metallstaub, Dämmungsmaterialien, Schimmel und Pilze, all das sind Stoffe, wo ihr mindestens eine FFP3-Maske, am besten noch Handschuhe braucht. Das sind eigentlich die Essentials und achtet drauf, auch wenn ihr in solchen Orten mal schlafen solltet, übernachten, zelten. Sucht euch einen Platz, der sich angenehm anfühlt. Also pennt nicht in irgendeiner Villa in einem Zimmer, wo es schon abgestanden riecht und nach Schimmel. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Geht lieber aufs Dach oder so, wenn das nicht einsturzgefährdet ist.
Ja, das macht ihr auch immer wieder, dass ihr vor Ort übernachtet oder generell draußen übernachtet, richtig?
Ja, das gehört zu unserem Reisen definitiv dazu. Es ist vor allem einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, an diesen Orten zu übernachten, wenn man die Experience nachts nochmal mitnimmt, wie wie die Atmosphäre vor Ort ist, die Tiere, die man hört, was man sieht. Da entdeckt man Dinge, die man tagsüber eben nicht entdecken kann. Und es ist halt einfach auch nochmal viel, viel günstiger als irgendein Airbnb. Das kommt definitiv auch dazu. Und ich meine, wir sind sehr, sehr rustikal unterwegs. Wir schlafen in der Regel in einem Zelt, wenn es warm genug ist und wir ein Dach über den Kopf haben, weil wir in die Location rein können und dann einen guten Raum, gut durchlüfteten Raum finden, dann schlafen wir auch einfach auf dem Boden, auf unserer Matte, sonst auch gerne im Sommer in der Hängematte. Und ja, wenn wir keinen passenden Ort finden, dann auch einfach immer in der Natur. Das hat sich irgendwie direkt von Anfang an seit unserem ersten internationalen Trip so eingebürgert, dass das für uns einfach dazugehört. Ja.
Und wenn Marco sagt, wir schlafen im Zelt, wenn es warm genug ist, meint er, wir pennen da auch im Februar bei minus 5 Grad.
Jetzt gibt's ja sogar auf Wikipedia gibt's Beispiele für Lost Places. So, dann sind es in Deutschland Kloster Marienberg, was steht hier? Nikolaikirche Zeitz, Stempelkopftunnel, Zinkhütte Steinfurt, Kernkraftwerk in Stendal. Wie sieht es denn an diesen Orten aus, die dann wirklich auf Wikipedia gelistet sind? Da ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr wirklich viel zu entdecken, oder? Sind die einfach nur vollgesprayt mit Graffiti und letztlich dann wenig interessant?
Ja, kann man so sagen, vor allem, was du vielleicht nicht berücksichtigst, dadurch, dass sie so bekannt sind, was man vor Ort auch trifft, sind viele, viele andere Menschen, die sich diese Orte anschauen, wenn das so bekannte Orte sind. Und das, ja, nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Atmosphäre, weil wir sind natürlich auch da, weil wir diese Atmosphäre mögen, dass wir, weiß nicht, dass es so anfühlt, als wären wir die letzten Menschen auf der Welt. So fühlt es sich ja oft an, wenn du in diesen Lost Places unterwegs bist. Wenn du dann aber dort auf eine große Gruppe von, ja, FotografInnen triffst oder Jugendliche und der Ort nicht groß genug ist, dass es sich verläuft, dann nimmt das dem Ganzen natürlich so ein bisschen die Spannung und den Spaß auch. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen sind wir wirklich auch, das ist einer der Gründe, warum wir versuchen, ja, Orte zu entdecken, zu erkunden, die sonst in der Community nicht so super bekannt sind. Wo es vielleicht auch nochmal interessant ist, gerade weil wenig Bilder von diesen Orten existiert, gerade dort die Geschichte nochmal aufzuarbeiten, weil dort sonst keine Leute sind. Aber ja, Graffiti und Vandalismus gehört aber auch tatsächlich oft dazu, zu Lost Places und muss nicht schlecht sein. Also ich will da nicht werten, weil das auch oft tatsächlich die Atmosphäre ausmacht. Aber am Ende ist es eben die Vielfalt der Orte. Mal wollen wir in eine Villa sein, wo es wirklich, die wirklich unberührt aussieht und nur natürlicher Verfall ist. Aber wenn wir in so einer riesigen, auf einem riesigen Fabrikgelände sind mit sehr viel Graffiti, dann ist das auch einfach super spannend, dort einfach rumzuströmern.
Diese Stadien des Verfalls sehen ja ganz unterschiedlich aus. Je nachdem, was verfällt, bilden sich ganz andere Muster. Zum Beispiel der Kontrast zwischen Pflanzen, Beton und Eisen in verlassenen Fabriken ist wunderschön. Das kann super gut aussehen, wenn das wirklich nur durch Zeit verfallen ist. Es kann aber auch richtig geil sein, wenn du da durchgehst und alles zerstört ist, weil dann kommst du wirklich in diesen postapokalyptischen Flair und denkst, krass, hier haben Leute geplündert, hier haben Leute, weiß nicht, sind geflohen oder irgendwas. Diese Stadien sind ganz stark davon abhängig, was du da gerade erkundest und wie auch der Zustand vor Ort ist. Also Lost Places haben sowohl tausende Gesichter, aber auch der Verfall an sich hat tausende Gesichter. Und das war was, was uns direkt von Anfang an fasziniert hat, diese Muster, die der Verfall zeichnet. Also eine Art und Weise, wie eine Glasscheibe brechen kann. Oder Schimmelmuster, die sich über Decken und Wände ziehen. Pflanzen, die einfach aus der Mauer rausbrechen und so Beton, den wir als was ganz Solides, Festes ansehen und dann bricht ein Farm diesen Beton auf. Das ist einfach irre. Das zeigt uns auch, dass wirklich egal, was wir so errichten und egal, wie viel Wert wir da reinstecken, es verfällt letztendlich alles und dafür brauchst du nur ein paar Jahrzehnte, teilweise auch nur einzelne Jahre und es verkommt, beziehungsweise je nachdem, wie man sieht. Es wird halt neuer Lebensraum.
Da sind wir wieder bei der Gliederung eures Bildbands. Ja, wir hatten schon dieses Thema Neugier, Reise ins Unbekannte. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Jetzt sprichst du, Till, gerade nochmal dieses Thema an. Alles endet irgendwann. Ja, Exodus habt ihr darüber geschrieben, über das Kapitel. Was macht das mit euch? Ja, auf so einer emotionalen Ebene auch. Also das eine ist ja dieses, oh, spannend, was es hier alles zu entdecken gibt, aber dann ja auch wirklich das, also sitzt ihr dann manchmal da oder steht ihr da und oder müsst euch erstmal setzen und denken so, oh, jetzt brauche ich mal gerade hier einen Moment, um das zu verarbeiten auch.
Ja, also natürlich ist es tatsächlich das Beste, einfach während der Erkundung die Atmosphäre einfach einzusaugen. Also was wir ganz oft machen, ist, wir trennen uns auch während der Erkundung. Natürlich sind wir auch oft zusammen, um zusammen Aufnahmen zu machen, Fotos zu machen. Aber wenn es jetzt so ums Erkunden geht, dann kann es auch sein, dass wir uns einfach eine Stunde, zwei Stunden trennen und uns gar nicht mehr über den Weg laufen und jeder für sich die Atmosphäre für sich einsaugt. Und gerade wenn du das ansprichst, dass dieses Kapitel alles endet irgendwann, dass, ich meine, es gibt riesige Geisterstädte, die bevölkert waren mit Hunderten, Tausenden von Menschen, die ja quasi über Nacht verlassen wurden. Und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall gelernt haben in der Zeit, dass ja sich alles schlagartig ändern kann und man sich dann neuen Gegebenheiten anpassen kann und man sich vielleicht tatsächlich nicht zu sicher fühlen darf in dem, wie man gerade lebt, weil sich wirklich, es kann immer irgendwas passieren. Natürlich bei den Geisterstädten ist es oft der Fall, dass irgendeine Naturkatastrophe passiert, wie ein Erdbeben, aber im ganz privaten Rahmen kann sowas natürlich auch passieren, durch irgendeine Krankheitsdiagnose, man selbst bekommt irgendeine schlimme Diagnose oder ein Mensch, den man liebt, und dann kann sich wirklich auch alles verändern. Und das hat so für uns auch dazu geführt, dass wir versuchen, auch den Moment, in dem wir jetzt gerade sind, auch mehr wertzuschätzen. Das ist auf jeden Fall eine der zahlreichen Lektionen, die wir in den 10 Jahren, die wir dieses Hobby jetzt schon betreiben, auf jeden Fall mitgenommen haben und für uns reflektiert haben.
Geisterstädte. Wo findet man denn solche Geisterstädte? Ich habe was im Kopf jetzt gerade, Italien, da gibt es ja diese verlassenen Dörfer oder kleine Städte, ich weiß nicht, wie viele Menschen dann da mal gelebt haben. Wo gibt es das noch richtig, Orte, wo keiner mehr ist?
Ja, also oft sind Geisterstädte nicht nur auf Naturkatastrophen zurückzuführen, sondern halt auch auf wirtschaftliche Veränderungen. Also was es zum Beispiel ganz oft gab, sind Bergbausiedlungen, wo natürlich lange, lange abgebaut wurden, wo die Dörfer sind floriert, weil natürlich viele Wertstoffe, Metalle abgebaut wurden. Es hat neue Leute angezogen, es hat Geld dahin gebracht, aber irgendwann hat sich der Abbau nicht mehr gelohnt und dann sind die Menschen immer weitergezogen. Und was sie vor Ort gelassen haben, waren eben die alten Gebäude. Und das findest du halt auch eigentlich auf allen Kontinenten. Ein schönes Beispiel ist auf Spitzbergen, so Pyramiden heißt dieser Ort. Das ist ein sowjetisches Bergbaudorf, was im Permafrost komplett erhalten ist. Ich glaube, das wurde verlassen mit dem Ende der Sowjetunion und seitdem steht dort alles leer. Mittlerweile ist es touristisch zugänglich, man kann dort Führungen machen. Und wenn du in diese Gebäude reingehst, ist es halt wirklich alles perfekt erhalten, eben aufgrund des Permafrostes, der den Verfall wirklich einfriert, kann man sagen.
Ja, sogar in Deutschland, ne? Also da sind es ja nicht Städte, sondern Dörfer, weil du jetzt gerade gesagt hast, Bergbau, Braunkohleabbau, das sind dann nicht Orte, die verlassen wurden, weil die Menschen weitergezogen sind, weil es nichts mehr abzubauen gibt, sondern weil da Konzerne gesagt haben, wir bauen jetzt hier ab und das Dorf stört, die Leute müssen weg.
Exakt, also für das Verlassen von ganzen Städten oder Dörfern braucht es immer eine Katastrophe oder irgendein Ereignis, was alle Menschen gleichzeitig betrifft. In Frankreich sind es die Grundwasservorräte, die nicht mehr reichen, um Bergdörfer zum Beispiel zu versorgen. Dann gibt es noch ein ganz populäres Beispiel, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, aber was ich noch gern erwähnen würde, das ist Tschernobyl. Ebenfalls eine Geisterstadt aufgrund eines Unglücks entstanden. Und in Deutschland sind das eben die Braunkohledörfer, wo ganz richtig, wie du sagst, ein Konzern nach diesen Braunkohlevorkommen graben möchte und dafür Menschen umgesiedelt werden. Die haben wir auch besucht, weil das natürlich direkt vor der Haustür war, weil das auch sehr gut zu diesem Vergänglichkeitsthema passt und weil es einfach krass ist mit den Menschen, die da teilweise noch vor Ort sind und dieser Bewegung Widerstand entgegenbringen, mit denen zu sprechen. Wir haben dort mit Leuten gesprochen, die wurden einfach ein zweites Mal in ihrem Leben umgesiedelt. Das musst du dir mal vorstellen, dieses Schicksal, dass du als, das war eine Frau und die hat als Jugendliche in ihren Mitzwanzigern noch dagegen gekämpft. Dann war es vorbei, sie hat den Kampf verloren, ist in das nächste Dorf umgesiedelt worden, hat dort ihre Familie aufgebaut und wurde dann einfach 25 Jahre später nochmal umgesiedelt. Immer in diese seelenlosen Neubaudörfer, und das ist ein Schicksal, das findet man an vielen, vielen Orten.
Ja, alles endet irgendwann. Das ist so die Erkenntnis des dritten Kapitels eures Bildbands oder das, was drüber steht. Mit diesem Wissen ist ja auch die Frage, was wir so anhäufen an Reichtum, an tollen Dingen. Und da gehören ja eben oft, da gehört das Eigenheim dazu, Besitz, Möbel und so weiter und so fort. Das ist dann eben auch irgendwann nicht mehr von Interesse möglicherweise und verkommt so, was ja auch ein krasser Gedanke irgendwie ist, wenn man sich das vorstellt. Vielleicht auch ein ganz heilsamer, wenn man sich den selber so durchholt und überlegt, was das für einen selbst bedeutet. Ja. Wie viel ist genug an Dekadenz? Das steht so über dem nächsten Kapitel dann in dem Bildband. Und auch an solchen Orten wart ihr ja, die jetzt nicht Industrieruinen sind, ja, oder Militärruinen, sondern wirklich private Eigenheime waren von Menschen, die mal mehr oder weniger dekadent gelebt haben. Ne?
Ja, also wir haben da persönliche Schicksale gefunden, die uns auch direkt zeigen, wie die Menschen gelebt haben und das quasi ganz unabhängig davon, in welchem Lebensstandard diese Menschen gelebt haben, die Probleme letztendlich immer die gleichen waren. Also ob es ein Disput in der Familie ist oder irgendeiner Leidenschaft, der man nicht nachgehen kann oder ganz alltägliche Dinge, die die Menschen immer beschäftigen. Wir haben festgestellt, dass es vollkommen unabhängig davon, was man so sein Eigen nennt. Und diesen Verfall, den ich vorhin schon beschrieben habe, der macht da auch keinen Halt vor. Dem ist völlig egal, ob er einen 2.000 Dollar Designerstuhl zerfrisst oder einen alten Küchenhocker. Das kennt keinen Unterschied an der Stelle. Und durch diese Erkenntnis, es gibt ja noch keinen Menschen, der den Tod überlebt hat. Das heißt, es kommt auf uns alle zu. Es ist unabdingbar. Irgendwann wird das einfach eintreffen. Und dann ist die Frage, sollten wir nicht vielleicht unsere Prioritäten ein bisschen neu ordnen im Leben und eher probieren, nicht über finanzielle Mittel zu wachsen und so weiter, sondern sehen, dass das letztendlich eine Illusion ist. Das hat man zwar während seiner Lebzeiten, aber nichts bleibt erhalten. Und deswegen sind wir der Meinung, dass man quasi vielleicht seine Prioritäten eher setzen sollte auf persönliches Wachstum, also wer bin ich charakterlich, wie sind meine sozialen Beziehungen und eben so ganz einfache Dinge, bei denen wir gesehen haben, dass reiche Leute damit genauso strugglen wie arme Menschen und dass wir dort wirklich unsere Prioritäten reinsetzen.
Und was ja bleibt, sind eben auch Geschichten, ne, die wir uns erzählen und die wir weitergeben von Generation zu Generation. Mal jetzt im Vergleich zum Materiellen, was immer irgendwann vergeht. Das ist ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas, was ihr leisten wollt mit dem, was ihr tut, dass ihr eben diese Geschichten weitererzählt, ja, von den Menschen auch, die da gelebt haben. Das ist ja was euch ganz, ganz wichtig ist, dieser soziale Aspekt dann auch. Ne? Was haben die Menschen dort erlebt und was können vielleicht die Menschen, die nachfolgen, dann daraus lernen?
Ja, vielleicht ist es auch so eine Art, wie wir Tribut zollen. Ich meine, immerhin brechen oder wir steigen ein in diese Locations und wir gehen Hausfriedensbruch und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie dann doch Tribut zollen an Menschen, vor allem weil sich halt offenbar niemand mehr interessiert. Für die, gerade in diesen Villen, von denen Till gesprochen hat, wo alles zurückgelassen wurde, nicht nur die kostbaren Möbel, sondern wir finden halt auch die ganz persönlichen Dinge, die Familienfotos und alles Mögliche in die Richtung, was noch da ist. Und wie kann das sein, fragt man sich dann natürlich. Und oft ist es halt auch so, dass sich dann eben die Familien entfremdet haben, weil dann der Fokus oder die Prioritäten dann eben doch vielleicht eher auf anderen Dingen lag, wie eben die materiellen, aber das Persönliche, das Soziale, das Zwischenmenschliche, war dann irgendwie nicht so wichtig. Und dann siehst du, dass so diese ganzen Villen mit allen Dingen zurückbleiben. Aber natürlich heißt es nicht, dass es dann nicht wert ist, diese Geschichten zu erkunden oder zu erzählen. Und da sehen wir uns dann auch ein bisschen eben in der Verantwortung. Wenn das sonst niemand macht, denken wir, es ist wenigstens ein Versuch wert, diese Geschichten dann doch mindestens für ein bisschen länger am Leben zu halten.
Macht ihr das Vollzeit? Oder macht ihr nebenher noch was Richtiges?
Nee, das ist unser Richtiges. Wir machen was Vollzeit. Das braucht's auch. Also, wir sind ja nur zu zweit. Wir haben ein paar Leute, die uns in kleineren Aufgaben unterstützen, die tatsächlich auch auf uns aufmerksam geworden sind über die Videos und dann ihre Hilfe angeboten haben. Das sind Leute, die uns zum Beispiel beim Untertiteln der Videos in verschiedenen Sprachen helfen. Wir haben momentan für die aktuelle Serie Balkan Detours, wo es viel um den Balkan geht, in dem wir 3 Jahre hintereinander unterwegs waren, für einen längeren Zeitraum, Und dieser Mensch kommt selbst aus dem Balkan und komponiert eigenständig Musik, aber auch im großen Stil für Werbung und Filme und alles Mögliche. Und der hat einfach, weil er quasi dieser Balkan-Serie den Balkan-Stempel und seine eigene Arbeit irgendwie zukommen lassen will, hat er uns angeboten, dass er diese Musik für uns macht. Und das sind alles Hilfen, die wir von Menschen bekommen, aber von Recherche bis hin zum Selbsterkunden der Orte, Fotos bearbeiten, das ganze Material sichten, schneiden, die Texte für die Videos schreiben, die vertonen. Das sind alles Aufgaben, die an uns hängen, und da brauchen wir Vollzeit zu zwei Wochen für ein Video, mindestens.
Macht ihr noch was Richtiges? War jetzt natürlich auch provokant formuliert und so ein bisschen ironisch, weil man sieht ja den Videos an, die ihr macht, dass das nicht amateurhaft ist, sondern dass das wahnsinnig professionell ist. Marco, du hast ja auch einen filmischen Hintergrund, ne?
Genau, ich habe das tatsächlich studiert damals direkt oder während der Schulzeit schon, habe ich so das Interesse an der Kameraarbeit entdeckt, auch mit Till zusammen haben wir damals auch schon ja andere Projekte gemacht, die noch nichts mit verlassenen Orten zu tun hatten. Und dann habe ich das Ganze auch nach der Schule weiterverfolgt. Ich habe ein Praktikum gemacht beim Regionalfernsehen bei mir um die Ecke, habe da tagesaktuelle Nachrichten gemacht, habe dann Fernsehproduktion studiert. Und auch dort habe ich dann im tagesaktuellen Nachrichtenbereich gearbeitet im Laufe des Studiums und habe deswegen alle Gewerke lernen können, Kamera und Schnitt und die ganze redaktionelle journalistische Arbeit. Und das fließt jetzt alles natürlich auch in unsere Videos mit ein. Und bin auf jeden Fall dankbar, dass du sagst, dass man unseren Videos ansieht, dieses Level. Und ich würde auch sagen, dass es ja schon teilweise vergleichbar ist mit Produktionen, die vielleicht auf Netflix oder irgendwo laufen. Nur dort steckt halt ein großes Team dahinter und wir müssen das zu zweit stemmen. Das sorgt ja dafür, dass wir leider nur relativ wenig in großen Abständen Videos veröffentlichen können, einfach weil es so verdammt viel Arbeit ist. Und ja, sonst, ich meine, Footage haben wir aus den letzten Jahren unendlich gefühlt. Also wir können auch jede Menge weitere Videos machen, wenn wir nur die Zeit hätten, die alle ja, zu schneiden.
Es gibt euch natürlich auch unglaublich viel Freiheiten, dass ihr es selber macht, und das wird auch ein Grund sein, dass ihr es weiter macht und nicht in irgendeine Fernsehproduktion reingeht, denke ich mal, ne? Das vermute ich zumindest, weil es da mit Sicherheit auch Interesse und Anfragen gibt. Aber meine Erfahrung mit solchen Produktionen ist immer, dass man eben diese Freiheit aufgibt, selber zu entscheiden, was zeige ich wie und so weiter, weil einfach zu viele Leute mitreden, die in dem Thema gar nicht so drin sind.
Das stimmt. So wie wir das jetzt machen, das ist ja wirklich unser kreatives Ventil. Ich meine, jeder braucht irgendein kreatives Ventil, und für uns ist es natürlich die Erkundung von diesen Orten, weil wir vor Ort auch mit der Kamera aktiv sein können, unterwegs sein können, aber eben auch jetzt im Nachhinein die ganze Postproduktion, sei es jetzt eben die Bearbeitung der Fotos oder der Videos, da sind wir auch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, weil das, was wir zeigen, das ist genau das, so wie wir uns das vorstellen.
Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe noch verdammt viele Fragen. Ich will noch wissen, was ist auf dem Balkan passiert? 3 Jahre lang waren die beiden jetzt im Balkan unterwegs, zumindest immer wieder, und haben da unglaublich viele spannende Orte noch gefunden, sind dort sehr interessanten Menschen begegnet, haben ganz viel herausgefunden. Ich will noch mal wissen, wie die beiden das schaffen, an Informationen zu kommen. Auch, wie sie es schaffen, in Kontakt zu kommen mit den Einheimischen. Wie tauschen sie sich mit denen aus, wenn sie die Sprache nicht sprechen? Was haben sie als nächstes geplant? Wie wirkt sich dieses Entdecken verlorener Orte letztlich auch auf ihr Leben aus, auf ihre Einstellung, auf ihre Haltung, auf das, was sie sonst so tun, wenn sie da nicht gerade durch irgendwelche Schächte kriechen und durch zerbrochene Fenster steigen. Zerbrochene Fenster, auch nochmal so ein Stichwort. Broken Window Theory heißt ja ihr YouTube-Kanal, und ich würde gerne wissen, warum. Ich habe all diese Fragen nochmal gestellt, möchte die aber in eine weitere Folge packen, damit diese nicht zu lang wird. Wenn ihr also auch Lust habt, den beiden weiter zuzuhören und weiter einzutauchen, euch mitnehmen zu lassen in diese faszinierende Welt, dann hört nächsten Donnerstag einfach wieder rein. Da gibt's dann nochmal eine Folge mit Marco und Till, mit ganz viel weiteren Einblicken und Inspiration. Ich danke euch fürs Zuhören bis hierher. Im Newsletter wird es jetzt schon am Sonntag einige weiterführende Tipps, Infos und Links geben, unter anderem zum Buch der beiden, zu dem neuen Bildband Jäger der verlorenen Orte. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Vielleicht entdeckt ihr bis zur nächsten Folge schon einen kleinen, verlorenen, verlassenen, vergessenen Ort bei euch in der Umgebung. Auch wenn das vielleicht nicht ein riesiges, beeindruckendes Gebäude ist. Manchmal sind das ja auch Gärten, die total verkommen sind oder irgendeine Laube. Wer weiß, was es da alles so gibt. Nächste Woche Folge 2 mit Till und Marco zum Thema Lost Places.
Hearts entwined, the oldest love.